ARD Sounds.
Es wurde keine Senatsverwaltung angegriffen, sondern das Landesnetz Berlin in Gänze. Berlin wurde angegriffen.
Wir arbeiten ein bisschen wie in der Steinzeit, weil auch E-Mail für die Mitarbeiterin nicht mehr funktioniert.
Was wir nicht gefunden haben, ist, dass der Angreifer schon irgendwas kaputt gemacht hatte, sondern wir haben jemanden gefunden bei uns im System.
Ursachenforschung wird dann als nächstes anstehen und auch die Frage der Konsequenzen. Im Moment geht es um das akute Krisenmanagement.
Nach jetzigem Stand sind die IT-Systeme, die für die Wahlen benötigt werden, nicht betroffen.
Immerhin, Iris Spranger sagt das Berlins Innensenatorin, denn es sind ja nur noch 4 Wochen, dann wählt Berlin. In diesem Countdown, in diesen Endspurt zur Wahl steigen wir auch ein in dieser Ausgabe der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast. Aber erstmal hat uns alle diese Woche der Hackerangriff mächtig aufgeschreckt auf das Berliner Landesnetz, die Berliner IT. Eine Attacke auf Berlin, hat Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, gesagt. Was ist genau passiert? Seit wann? Wie gravierend ist das alles? Welche Auswirkungen gibt's? Und ist der Datenabfluss wirklich gestoppt oder die Angreifer noch da, noch drin im Netz? Wir stellen uns viele dieser Fragen weiterhin und recherchieren. Und das gucken wir uns jetzt ausführlich an in der Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich aus der Berliner Landespolitischen Redaktion. Und ich freue mich, dass 2 meiner Kollegen hier sind, Sabine Müller und Sebastian Schöbel. Hi euch.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Sabine und Sebastian, ihr wart ja beide am Montag im Dienst, als wir zum ersten Mal von der Cyberattacke erfahren haben. Da gehen ja bei uns dann sofort alle Alarmglocken an. Sabine, was habt ihr da zuerst gemacht? Wie recherchiert?
Naja, ich glaube, man muss dazu sagen, die Neuigkeit, die kam ja erstmal so ein bisschen harmlos daher. Also das war eine Pressemitteilung der Senatskanzlei, die landet in unseren Postfächern jetzt irgendwie ohne einen roten Dringlichkeitsausrufezeichen oder so. Und der Titel hieß erstmal nur IKT-Vorfall im Landesnetz Berlin. Also IKT, Informations- und Kommunikationstechnik. Da stand auch nichts von einem Hackerangriff drin, sondern irgendwie nur so ein bisschen kryptisch Inkriminierung des Landesnetzes Berlin. Aber klar,
wenn man Inkriminierung dann, ist ja auch schon so ein Wort, da denkt man, hä, was?
Genau.
Was heißt das?
Weiß man gar nicht genau, was das heißt. Aber klar, als wir dann weitergelesen haben, war ziemlich schnell klar, dass das eine größere Sache ist. Also Krisenstab eingerichtet, Anbindung von 2 Senatsverwaltungen zum Landesnetz gekappt, also zu diesem Datenkommunikationsnetz des Landes Berlin, was ja über 600 Standorte verbindet, LKA und Staatsanwaltschaft ermitteln, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eingebunden. Also da war ziemlich schnell klar, dass was ernst ist.
Ja, ganz genau. Und wir haben natürlich dann angefangen rumzutelefonieren, also zuständigen Akteure da anzurufen. Was steckt jetzt eigentlich hinter diesem IKT-Vorfall? Und dann war auch relativ schnell klar, dass es wirklich ein schwerwiegendes Problem ist, ein schwerwiegender Vorfall. Später stellte sich dann raus, es war tatsächlich auch ein Hackerangriff oder ein Hackerangriff auf das Berliner Landesnetz. Die Frage, die sich dann natürlich auch sofort gestellt hat, ist, wieso sagt ihr das nicht auch gleich so?
Ja, genau. Also die Senatskanzlei war am Anfang doch ziemlich wortkarg. Also auch auf Nachfragen kam nicht viel, sondern hauptsächlich wir untersuchen und relativ wenig darüber hinaus. Das heißt, wir mussten unsere Infos aus anderen Quellen kriegen.
Ganz genau.
Es ist Freitagmittag, um klar zu sagen, wo wir das hier aufzeichnen. Was wissen wir denn Stand jetzt über diesen Ablauf des Hackerangriffs?
Das kann man in 2 Phasen unterteilen. Also in den ersten 2 Tagen haben wir erstmal und auch andere Medien etablieren können, als Infostand. Es wurde am Freitag festgestellt, dass es einen Abfluss von Daten gegeben hat, beziehungsweise große Datenbewegungen im Landesnetz. Das muss wohl dem ITDZ, dem zentralen IT-Dienstleister von Berlin, aufgefallen sein und daraufhin haben die Alarm geschlagen, weil das auch zu einer Uhrzeit passiert ist, die ungewöhnlich gewesen ist aus Sicht des ITDZ. Und daraufhin haben die beiden Senatsverwaltungen, bei denen das festgestellt wurde, alarmiert und in diesem Zuge sei das dann festgestellt worden, hier sind Daten abgeflossen, hier ist jemand im Netz, das darf so nicht sein. Dieser ganze Ablauf hat sich dann nach der Pressekonferenz, die Mitte der Woche stattgefunden hat, wir haben ja dann doch mehrere Tage darauf gewartet, dass sich die Senatskanzlei dann doch dazu mal äußert, hat sich dieser ganze Ablauf dann doch noch ein bisschen anders dargestellt, denn der Landes-IT-Sicherheitsbeauftragte Kroll Peters hat das dann in dieser Pressekonferenz, die stattgefunden hat, dann doch nochmal so dargestellt, dass wohl schon in den Tagen vorher aufgefallen sein soll, dass da Daten abfließen, beziehungsweise einfach Akteure im Netz unterwegs sind, die da nicht hingehören.
Wobei man ja sagen muss, wir wissen immer noch nicht genaue Zeiträume. Genau. Ne? Da halten sie sich bedeckt.
Genau, also waren es jetzt ein paar Tage, war es eine Woche, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall vor dem Freitag wurde da schon was festgestellt. Daraufhin hat man eine spezialisierte US-Firma engagiert, die da mit drauf schaut, die da auch gescannt hat. Und dann ist am Freitag klar gewesen, okay, wir haben hier ein größeres Problem.
Genau, und dann kam es ja zu diesen drastischen Schnitten durch Abhacken quasi von Teilen des Landesnetzes von diesen zwei betroffenen Senatsverwaltungen.
Ganz genau. Das heißt also, so Mitte der Woche war dann klar, okay, der Freitag war offenbar nicht der Tag des Angriffs, sondern das war der Tag, an dem ihr dann die ersten richtig krassen Maßnahmen eingeführt habt, nämlich zwei Senatsverwaltungen komplett von diesem Landesnetz zu trennen, an dem ja alles hängt, um dann eben die anderen Senatsverwaltungen, die anderen Systeme zu schützen.
Aber wo genau die Angreifer reingegangen sind, das wissen wir weiter nicht, korrekt?
Das wissen wir weiter nicht. Da laufen die Recherchen, man hört da Unterschiedlichstes auch hinter den Kulissen, werfen einem die unterschiedlichsten Leute, teilweise auch mit den unterschiedlichsten Motivationen, Informationen zu. Da hieß es dann einmal, das seien, also es war ja auch ein Pressebericht unter der Woche, ich glaube in der Morgenpost, dass es wohl ein E-Mail-Anhang gewesen sein soll, der in irgendeiner Verwaltung angeklickt wurde von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, was auch immer ausgelöst hat. Dann hieß es zwischenzeitlich, ein Bezirksamt sei wohl der Angriffspunkt gewesen, was dann wieder die Frage aufwirft, Moment, das Bezirksamt hat doch, was hat das jetzt mit diesen beiden Senatsverwaltungen zu tun? Und im Zuge der Recherchen lernt man einfach erstens, wie verworren dieses gesamte System ist, wie viel da auch miteinander verbunden ist und vor allem, wie viel, ich sag mal so Insellösungen, abgetrennte Bereiche, die die Verwaltungen selber irgendwie betreuen, wo IT-Stellen für bestimmte Teile des Netzes zuständig sind, aber nicht für alles und über allem das ITDZ dann steht, das ja eigentlich der zentrale Dienstleister sein soll, aber gar nicht zentral zuständig ist.
Zum Beispiel diese zwei angegriffenen oder jetzt gekappten Senatsverwaltungen, die sind ja eben nicht 100% im Berliner Landesnetz drin, beziehungsweise haben ja nebenher noch eine eigene IT, hat zum Teil geschichtliche Gründe, die waren auch mal zusammen eine Verwaltung. Wie sieht das da genau aus, Sebastian?
Ja, wie es genau aussieht, das muss jetzt auch noch geklärt werden von der Senatskanzlei. Dort sitzt ja der CDO, der Chief Digital Officer des Landes Berlin, quasi der IT-Chef vom Land Berlin. Der muss jetzt demnächst auch mal erklären, wie es dazu kommen konnte, dass zum Beispiel diese beiden Verwaltungen offenbar eine eigene IT nochmal betrieben haben, beziehungsweise schon immer betreiben, das gar nicht zwingend vom ITDZ, vom IT-Dienstleister des Landes Berlin, auch überwachen lassen, sondern da gibt es Parallelstrukturen, nicht nur dort, auch in anderen Verwaltungen und irgendwo da muss eine Schnittstelle oder ein Einfallstor gewesen sein für einen Angriff, der nicht wirklich schnell aufgefallen ist oder nicht sofort aufgefallen ist. Und das gibt es nicht nur dort, das gibt es auch in anderen Bereichen. Und das ist ein Problem, das Berlin in Sachen IT-Sicherheit schon seit vielen Jahren mitschleppt.
Da waren dann ja auch Experten schon eine Weile drüber, ob da nochmal neu drauf geguckt wird. Da sind wir noch lange nicht. Wir haben ja jetzt diese Abkürzung ITDZ hier mehrfach schon genannt, der zentrale Dienstleister für Berlins IT. Wären die nicht genau die Richtigen, die all das im Griff haben müssten?
Wird ja auch immer wieder gesagt. Ne? Also da muss die Zentralisierung hinlaufen. Mein Eindruck ist ja, dass teilweise die Behörden auch nicht so ganz das vollste Vertrauen ins ITDZ haben, weil man muss ganz klar sagen, das ITDZ hat eigene Probleme. Also die reichen von Finanzproblemen, die reichen von Fragen, wie gut die Führung des ITDZ ist, ob da ein Klima der Angst herrscht.
Was da mit Verträgen läuft. Da muss man an dem Punkt sagen, also die Hörerinnen und Hörer, wir verweisen ja gerne auf Kolleginnen und Kollegen, die bei anderen Zeitungen, anderen Medien da gute Arbeit leisten. Der Kollege Robert Kiesel vom Tagesspiegel hat dazu in den letzten Monaten ganz viel recherchiert und auch veröffentlicht. Und da kommt einfach eine lange Liste von ja, teilweise massiven Verfehlungen auf beiden Seiten zustande. Einerseits das ITDZ selber, das schon seit einer ganzen Weile unter Strukturproblemen leidet. Das haben diverse Verantwortliche auch öffentlich schon gesagt. Da herrscht, wie du schon gesagt hast, offenbar auch kein gutes Betriebsklima, viel Unzufriedenheit im ITDZ selber bei den Mitarbeitenden. Es gab teilweise massives Führungsversagen offensichtlich. Es gibt Fragen über Aufträge, die möglicherweise nicht sauber vergeben wurden, teilweise in Millionenhöhe. Und dann gleichzeitig aber eben auch den Hinweis darauf, dass die Verwaltung selber, das ist ja der eine Kunde, den das ITDZ betreut, offenbar der schlimmste Kunde der Welt sein muss, weil die zahlen ihre Rechnungen nicht, beharren da auf Preisen, die vor 10, 15 Jahren mal vereinbart wurden für komplexe IT-Dienstleistungen. Die Preise wurden nie wieder angefasst. Und jedes Mal, wenn das ITDZ kommt und sagt, wir müssten jetzt langsam schon mal ein bisschen an den Preisen schrauben, heißt das, nö, machen wir nicht. Und das zeigt eigentlich das ganze Dilemma. Also ich glaube, dieses ITDZ steht einfach exemplarisch für all die Verfehlungen und Probleme, die das Land Berlin in den letzten 10, 20 Jahren in Sachen IT-Sicherheit, Verwaltungsdigitalisierung sich geleistet hat. Problem E-Akte, die uns mal retten sollte, die ganze Verwaltung modernisieren sollte. Davon funktioniert ein Bruchteil, wenn überhaupt. Und das ist nur ein Aspekt. Also ja, es sind sich eigentlich alle einig, die davon Ahnung haben. Das ITDZ ist das Herzzentrum der Berliner IT-Sicherheit. Aber wirklich dazu gemacht oder organisatorisch so aufgestellt, wurde es bis heute nicht.
Das rächt sich jetzt.
Das rächt sich jetzt.
Große Frage ja auch, wie schwerwiegend ist das, was erbeutet wurde? Was sind das für Daten? Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der hat uns auf dieser Pressekonferenz Mitte der Woche das gesagt.
Zumindest nach jetzigem Kenntnisstand, den wir haben, den ich habe, sind keine sensiblen Daten abgeflossen.
Lässt sich sowas denn Stand jetzt überhaupt schon sagen, Sabine?
Also bei uns ging es ja schon am Montagabend um die Frage, also erstmal gab es überhaupt Datenabfluss, das hat die Senatskanzlei ja zuerst auch überhaupt nicht bestätigt und uns wurde dann relativ schnell gesagt, ja, es gab Datenabfluss. Uns haben auch Leute teilweise gesagt, ja, das waren auch sensible Daten. Wir haben gerade Kai Wegner gehört, die Senatskanzlei bestreitet das bis heute. Da ist dann vielleicht auch die Frage, was bewertet der eine oder der andere denn als sensible Daten, oder Sebastian?
Genau, das ist der Unterschied bei den Meinungen und das ist auch der Knackpunkt. Wir haben unter anderem zum Beispiel dann Florian Hauer, eben den CDO, den IT-Chef des Landes Berlin, dann in dieser Pressekonferenz, wo Herr Wegner auch gesagt hat, keine sensiblen Daten abgeflossen, gehört, der dann gesagt hat, naja, auf Nachfrage von uns, denn es ging da um einen Bericht des RBB über diesen sensiblen Datenabfluss, der dann gesagt hat, naja, ich habe nicht gesagt, dass die Daten nicht wichtig sind. Ich habe nur gesagt, dass sie nicht sensibel sind. Jetzt kann man sagen,
also die sind öffentlich eigentlich zugänglich, hat er gesagt, aber hat er wichtig.
Genau, sie sind wichtig und auch da wieder die Frage, können die in so kurzer Zeit, das wurde uns von anderen Leuten, die anonym unter dem, also mit Bitte auf Anonymität mit uns gesprochen haben, gesagt, also das sind deutlich mehr Daten abgeflossen, als der Senat jetzt gerade offen kommuniziert. Und nochmal, nur weil sie öffentlich zugänglich waren, heißt das nicht, dass sie unwichtig sind. Und da steckt möglicherweise eine ganze Menge mehr dahinter. Denn diese Daten werden natürlich von der Verwaltung auch für ganz viele Dienstleistungen gebraucht.
Da würde ich gerade mal kurz reingehen, weil jetzt mehrfach der Name Florian Hauer gefallen ist. Also der aktuelle Chief Digital Officer von Berlin. Der ist ja ein Not-CDO, weil der vorherige Matthias Hund, der war nach, ich glaube, 72 Tage waren es, da war er schon wieder weg, weil es Fragen gab zu seiner eigenen Vergangenheit, wie ist er mit seinen Firmen umgegangen. Kai Wegner hat dann irgendwann gesagt, das Vertrauensverhältnis sei nicht mehr da. Jetzt haben wir also Florian Hauer, der ja eigentlich Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten ist, aber eben für die paar Monate, die es noch gab in dieser Legislaturperiode, jetzt auch den CDO machen muss. Habt ihr das Gefühl, bei dem ist die Sache in guten Händen und der versteht was davon? Ich habe ihn bei uns in der Abendschau gesehen und hatte das Gefühl, puh, da hat man jemanden auf eine Stelle gesetzt, die halt, also wo halt einfach, die Amerikaner würden sagen, a warm body sitzen musste für die letzten Monate. Also da musste jemand sitzen, aber kann der das?
Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass Herr Hauer bei bestimmten Fragen einfach wirklich ins Schwimmen gekommen ist. Und auch die Darstellung darüber, was jetzt eigentlich genau passiert ist, war schon in der Pressekonferenz nicht wahnsinnig, ich sag mal,
erhellend,
beziehungsweise es hat einem nicht wirklich das Gefühl gegeben, die haben die Sache jetzt im Griff. Und das zeigt sich einfach wieder auch in der Art, wie dann die Krisenkommunikation insgesamt stattgefunden hat. Entweder sie wissen noch zu wenig und sind jetzt gezwungen, etwas dazu zu sagen, können aber eigentlich gar nicht, oder sie wollen nicht und werden aber durch die Berichterstattung, weil die Medien natürlich weiter dran sind und versuchen rauszukriegen, was da los gewesen ist, wirklich weiter getrieben. Also ein Beispiel zum Beispiel, wir haben eine ganze Weile darauf warten müssen, bis es tatsächlich öffentliche Informationen darüber gab, welche Dienste eigentlich eingeschränkt sind. Erst hieß es, das Wohngeld und soziale Leistungen seien betroffen. Dann kam im Laufe der Woche heraus, es geht auch um ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Anträge beim Grünflächenamt für Sondernutzung, für eine Außengastronomie oder Straßensperrung für eine Baustelle etc. pp. Und es geht einfach immer weiter. Und irgendwann im Laufe der Woche hat dann die Senatskanzlei offenbar nach unseren Informationen an sämtliche Bezirke so einen Standardtext geschickt, den sie auf die Webseite setzen sollten. Und auch da haben die Bezirke dann teilweise eigenmächtig entschieden, nee, das ist zu wenig an Informationen, wir müssen da noch mehr kommunizieren.
Gut, Florian Hauer hat zum Beispiel gesagt, er will nicht so viel sagen wegen möglicher Trittbrettfahrer. Das kann aber natürlich auch eine Entschuldigung sein.
Aber was jetzt die Dienstleistung auch für die Bürger angeht, ich meine, da reden wir ja auch nicht nur über irgendwelche Nischengeschichten. Es geht ja darum, die Bezirke klar, die arbeiten mit diesen beiden betroffenen Senatsverwaltungen, die jetzt einfach raus aus dem Landesnetz erstmal sind, zusammen. Und da funktionieren halt jetzt manche Dinge nicht mehr. Sebastian, du hast das Wohngeld angesprochen. Das betrifft einfach mal so gut 50.000 Haushalte in Berlin. Ja? Also das sind Leute, die Wohngeld bekommen, also Zuschuss zu den Wohnkosten, halb Land, halb Bund. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, kommt das normalerweise auch meistens zum Monatsende. Das heißt, wenn die da jetzt nicht schnell wirklich dazu kommen, dass das ausgezahlt werden kann, kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach in Schwierigkeiten kommen, auch ihre Miete zu zahlen, ja, weil eben das Geld nicht kommt. Kai Wegner sagt da, wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung. Also ich bin gespannt. Wir haben jetzt heute den 21. Also ist nicht mehr so weit bis zum Monatsende.
Nee, genau. Die Probleme werden dann eher mehr als weniger, weil da werden natürlich jetzt auch ganze Prozesse nach hinten rausgeschoben. Wir hatten das gleiche Problem beim Ausfall, der mehrfachen Ausfall, muss man ja sagen, der IT bei den Berliner Gerichten. Davon sind Gerichtsprozesse zum Beispiel betroffen, also der letzte große Ausfall im Juni. Sowas kostet dann am Ende auch relativ viel Geld und wir werden dann irgendwann auch die Rechnung für diesen Vorfall bekommen, denn auch das ist natürlich jetzt klar, da werden Verfahren nach hinten geschoben, es werden Fristen eventuell gerissen. Baustellen alleine sind davon betroffen, aber sicherlich auch andere Vorgänge. Und das wird irgendwann auch Geld kosten.
Ja, Zuschüsse für Schulreisen und Ähnliches, habe ich gelesen, geht auch im Moment nicht bei den Bezirken. Also es ist schon sehr drastisch. Wo du das Geld ansprichst, Sebastian, sie sagen zwar auf der Pressekonferenz und immer wieder, wir sind jetzt noch im akuten, im aktuellen Krisenmanagement. Ursachen, Folgen, was wir auch da machen wollen, das kommt dann noch. Aber dass die Cybersicherheit Berlins löchrig ist, wie Sabine ja auch schon gesagt hat, haben Experten vorher auch schon immer wieder gesagt. Berlin spart andererseits. Aber mit was rechnet ihr jetzt, was da draufgesattelt werden muss? Geld, Know-how, whatever.
Ja, zunächst einmal muss man ja den Kassensturz machen und sagen, zu wenig investiert, das kann man ja teilweise wirklich in Zahlen fassen. Also zum Beispiel für den Haushalt 26/27, das sind in der ursprünglichen Haushaltsplanung mal von den 170 Millionen Euro, die man für den Bereich IT ausgeben wollte, sind da plötzlich nur noch 120 Millionen übrig geblieben. 50 Millionen Euro weniger. Alles vor diesem Vorfall. Das ist dann hinterher zum Teil noch nachgebessert worden. Aber soweit ich die Haushaltsunterlagen eingesehen habe, nicht im Bereich IT-Sicherheit, sondern in anderen Nebenprojekten, die es da ja auch noch gibt. Und dass es zu wenig Geld in der Berliner IT-Sicherheit gibt, das, wie gesagt, sagen Expertinnen und Experten schon seit Jahren. Und auch, dass es Lücken und Löcher gibt bei der IT-Sicherheit, ist seit Jahren bekannt. Ich habe mal rausgesucht, den Jahresbericht des Rechnungshofes aus dem Jahr 2013. Das ist vor 13 Jahren gewesen, in dem dieser Rechnungshof massive Probleme bei der IT-Sicherheit anprangert. Da geht es darum, dass teilweise IT-Sicherheitskonzepte in den allermeisten Verwaltungen gar nicht da seien. Teilweise hätten die Verwaltungen da auch getrickst und so, ist mal eher schnell zusammengeschriebene Konzepte in Anführungszeichen gemeldet, die gar keine wirklichen waren. Das geht dann weiter bis zu Schulungen, die nicht durchgeführt wurden, zu Rechenzentren und Technikräume, die einfach so offen stehen, wo jeder ran kann. Datenkabel, die da von der Decke hängen. Und das war 2013. 2025, 2026 hat genau dieser gleiche Rechnungshof in seinem aktuellen Bericht mal nur exemplarisch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf rausgenommen und hat deren IT-Sicherheitskonzept sich angeguckt. Da steht quasi genau das Gleiche drin. Keine Schulungen, keine richtigen Sicherheitskonzepte aufgeschrieben, die Mitarbeiter sind nicht richtig informiert und, was steht wieder, weiterhin offen?
Datenkabel für Zugang zum Landesnetz lag ungesichert in einem frei zugänglichen Raum.
Die Rechnerräume offen, wo einfach jeder ran kann und übrigens, das ist nicht nur, weil wir jetzt wollen jetzt nicht diesen Bezirk Marzahn-Hellersdorf da nur rausnehmen, das gleiche Problem wird auch gemeldet aus anderen Verwaltungen bis hoch in die ganz sensiblen Bereiche, wo einfach der Rechner für alle zugänglich in irgendeinem Raum steht.
Geld ist sicherlich eine Frage, teilweise ganz einfache Sachen wie Tür abschließen und so weiter. Aber was eine Frage sicherlich auch ist, ist, kriegen wir die Leute dafür? Ich meine, wir sind jetzt wieder bei Marzahn-Hellersdorf, die kriegen jetzt leider ein bisschen was ab, aber da gab es auch wirklich eine interessante Anhörung jetzt im März 2026.
Im Abgeordnetenhaus,
im Ausschuss. Im Abgeordnetenhaus, genau, wo der zuständige Mensch gesagt hat, die Stelle der IT-Sicherheitsbeauftragten, die war ein knappes Jahr unbesetzt. Und er hat gesagt, nicht, weil wir nicht gesucht haben, sondern weil wir niemanden gefunden haben. Das ist natürlich auch so eine Sache. Du musst die Leute haben und in der gleichen Anhörung hat dann auch ein Experte aus der Senatskanzlei gesagt. Und selbst wenn man dann Leute kriegt, wissen die manchmal dann aber tatsächlich auch nicht so genau die Sachen, die genau gefragt sind. Also offensichtlich gibt es da an sehr vielen unterschiedlichen Stellen Probleme.
Allerdings muss man auch mal sagen, finde ich, zumindest wurde uns das so erzählt auf der Pressekonferenz, ich habe da ja auch zugehört, es sind im Monat, und das ist eine Zahl, die ist schon 4 Jahre alt, rund 1,2 Millionen Angriffe, die laufen aufs Berliner Landesnetz. Also der Versuch, Cyberkriminalität da einzudringen. Und es ist eben dann doch zum Glück relativ selten, wie in diesem Fall, dass dann da Erfolg ist und dass sie das schaffen. Natürlich, klar, wir wollen jetzt auch wissen, wurden da irgendwelche Anker hinterlassen, wie ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, dass man sich da wieder reinklicken kann. Also es sind ja wahnsinnig komplizierte und spannende Sachen. Aber die meisten Angriffe konnten dann ja zum Glück doch abgewehrt werden. Und es gab ja auch eine Sache noch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es war jetzt nicht der direkte Angriff darauf, aber die Seite, die Plattform zur Briefwahl war auch einen ganzen Tag nicht erreichbar. Haben natürlich gleich alle gedacht, huch, wird da jetzt die Berlin-Wahl angegriffen. Die Innensenatorin Iris Spranger, die hat gesagt, nein, zum Glück nicht. Und wir hören hier mal zu.
Die Untersuchungen auf den IT-Systemen laufen aktuell noch. Es gilt weiterhin, wir haben nichts gefunden. Nach jetzigem Stand sind die IT-Systeme, die für die Wahlen benötigt werden, nicht betroffen.
Soweit also Ihre Sprange. Aber das ist ja eben auch ein Teil der kritischen Infrastruktur, die wir jetzt 4 Wochen vor der Wahl total im Blick haben. Können wir uns da jetzt so ein bisschen erstmal durchatmen, zurücklehnen, dass da jetzt nichts passiert ist?
Nee, zurücklehnen kann man sich da nicht einfach, weil jetzt viele Expertinnen und Experten sagen, dieser Vorfall steht exemplarisch für das, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wir haben ja den Rechnungshofbericht von 2013 gerade gehört, jetzt seit Jahrzehnten verpasst hat beim Thema IT-Sicherheit. Zur Innenverwaltung kann man übrigens sagen, dass die nochmal ein eigenes System haben, das speziell abgesichert ist, was ja gut ist. Und dass die Wahlunterlagen eine Weile online nicht beantragt werden konnten, lag daran, dass eben diese massive Prüfung dieses ganzen Systems darüber lief und da gingen dann teilweise die Rechnerkapazitäten so ein bisschen in die Knie. Das war der Grund. Also diese Wahlunterlagen sind nach unserem jetzigen Infostand nicht angegriffen worden und damit auch nicht das Wahlsystem. Aber zurücklehnen kann man sich schon alleine deswegen nicht, weil in dieser ganzen Branche ein massives Wettrennen um immer weitere Innovationen läuft. Und wir reden jetzt noch davon, dass irgendwelche menschlichen Hacker versuchen, mit eigengeschriebenen Programmen irgendwo einzudringen. Wir reden wahrscheinlich in ein paar Jahren darüber, dass KI das alles alleine macht. Das ist ja gerade erst passiert bei OpenAI und anderen KI-Technikkonzernen, wo sich die KI dann auch schnell mal selbstständig macht und Systeme hackt, obwohl sie dafür gar keine Freigabe hatte und das auch so nicht geplant gewesen ist. Und mit KI läuft die ganze Programmierung sehr viel schneller, sehr viel effizienter. Das heißt, wir werden viel mehr von diesen Angriffen sehen. Die Zeit läuft damit den Berliner Sicherheitsbehörden und auch dem Berliner Senat, egal wer dann da drin sitzt und regiert, einfach weg.
Und was die Wahl angeht, da bleiben die Sorgen einfach, weil wir wissen, dass es Kräfte gibt, die diese Wahl im Visier haben. Also die zum Beispiel Zweifel an der korrekten Durchführung der Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen durchführen wollen, die Fake News im Wahlkampf verbreiten. Ich meine, das passiert ja schon. Da gibt es KI-Videos mit irgendwelchen hanebüchenen Falschaussagen, wo jeder denkt, das kann doch keiner glauben. Aber vielleicht nehmen das eben doch manche Menschen für bare Münze. Und klar, da ist immer die Frage, wer steckt dahinter? Wir kennen das auch schon aus vorherigen Wahlkämpfen, solche Sachen. Da wird dann ganz gerne immer genannt, Russland könnte dahinter stecken. Bei manchen Sachen weiß man es vermutlich auch, bei anderen weiß man es nicht so genau. Aber da gibt es einfach Kräfte, die versuchen, die Demokratie zu destabilisieren mit solchen Aktionen.
Und wenn Sie das jetzt zumindest einzudringen, ja offenbar mit diesem Hackerangriff nicht geschafft haben. Es kann weitere geben, wir haben noch 4 Wochen oder weitere Aktionen jenseits von Hackerei, Fake News, wie du gesagt hast. Also da müssen wir weiter einen guten Blick drauf haben.
Solange jeder seinen USB-Stick in den Hauptserver der Verwaltung stecken kann, ist das ein Problem, ja.
So, und wir haben jetzt angefangen, eben über die Sicherheit der Wahl zu sprechen. Das ist ja neben diesem Aspekt einfach auch noch der Countdown zur Wahl. In 4 Wochen tatsächlich, 20. September, Sonntagabend, 18 Uhr, da schließen die Wahllokale. Und es ist was ganz Spannendes im letzten Berlin-Trend auch zu sehen, in unserer letzten RBB-Umfrage. CDU, Linke, Grüne und AfD liegen wirklich sehr gleich auf, in einem sehr engen Korridor. Die SPD mit kleinem Abstand auch noch nicht außer Reichweite. Ist das jetzt eine Wahl, Sebastian, Sabine, so spannend, wie wir sie selten hatten?
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Also ich meine, ich bin ja erst seit 2021 hier dabei mit dem genauen Blick auf die Berliner Landespolitik. Aber ich habe auch KollegInnen gefragt, die das schon sehr viel länger beobachten. Und die sagen das Gleiche. Also Angela, du hast den Berlin-Trend bei uns im RBB angesprochen. Die Abstände sind nicht mehr ganz so eng, wie sie mal waren, aber sie sind eng. Und wenn man dann noch die sozusagen Fehlermargen mit einberechnet, die solche Umfragen naturgemäß immer haben, dann ist das wirklich ein total offenes Rennen. Und ich meine, es gibt auch andere Umfragen. Da liegt dann zum Beispiel jetzt vielleicht die CDU vorne. Es gab auch mal eine Umfrage, wo die AfD vorne liegt. Also das sieht wirklich total offen aus.
Ja, ich bin seit 2018 in der Redaktion Landespolitik. Ich versteige mich jetzt nicht zu sagen, dass alle Wahlen, die ich seitdem beobachtet habe, stinklangweilig waren. Aber dieses Mal ist halt die Spannung vor allem deswegen, weil wir tatsächlich mal ein Ergebnis haben könnten, das es so noch nicht gegeben hat. Also dass eben nicht entweder CDU oder SPD an eins durchlaufen und dann eben entscheiden, wer regiert und versuchen, Regierungskoalitionen zu bilden, sondern es könnte tatsächlich die Linke werden. Und ich finde, das schlägt sich dann auch in der Tonalität des Wahlkampfs nieder, in der Art, wie Wahlkampf gemacht wird.
Und Sebastian, du hast die Linke, die möglicherweise auch auf eins durchlaufen könnte, angesprochen. Bei der AfD, woanders ist sie ganz anders als in Berlin weiterhin, aber ist für euch die AfD auf Platz 1 außer Reichweite?
Ich glaube, undenkbar ist das nicht. Bei uns ist die SPD ja ein bisschen abgeschlagen, bei uns im Berlin-Trend. Aber also ich glaube, mindestens mal vier Parteien haben die Chance, auf eins durchzugehen. Wer weiß, vielleicht auch die AfD. Wir haben ja immer noch sozusagen die große Unbekannte. Und das ist zwei Wochen vor unserer Berlin-Wahl, die Wahl in Sachsen-Anhalt, wo es ja im Moment so aussieht, als könnte die AfD nicht nur sicher auf Platz 1 landen, da das gehen, glaube ich, mittlerweile alle von aus, sondern es könnte die insoweit einen Durchmarsch machen, dass die dann allein regiert. Und dann ist halt die große Frage, was löst das in Berlin aus? Welche Schockwellen löst das aus, die bis nach Berlin reichen?
Und in Berlin will ja keine andere Partei mit der AfD zusammenarbeiten. Aber Sabine, du hast ja auch die AfD immer wieder beobachtet. Heißt das trotzdem für Christine Brinker Volldampf jetzt im Wahlkampf?
Na klar, die Spitzenkandidatin, die ist voll dabei, kriegt auch viel Zustimmung und also weniger Gegenwind am Wahlkampfstand, wenn ich das mal vergleiche mit 21 und 23. Wenn ich da mit der AfD, die ich inhaltlich betreue, bei uns unterwegs war, da gab es oft Gegendemonstrationen und so weiter, standen Leute mit Pfeifen oder mit Plakaten und so weiter. Das findet bisher viel weniger statt und Brinker hört wirklich super häufig von Leuten, die die AfD als sozusagen einzige Rettung für Deutschland sehen, weil die anderen Parteien das Land kaputt machen würden und so weiter. Und diese Leute gutieren das, was die AfD hier in Berlin auch wirklich härter als in den letzten Wahlkämpfen sagt. Also wenn man mal guckt, 2021 hieß es irgendwie Zuwanderung begrenzen und mehr Abschiebung. Jetzt heißt es kompletter Aufnahmestopp und wir wollen Landesamt für Remigration. Also da hat sich schon was getan.
Auch und in Berlin bei der
auch
AfD.
In Berlin. Vielleicht noch eine kleine Seitenbemerkung. 2021 hatte mir Christine Brinker gesagt, sie wolle die AfD auf jeden Fall koalitionsfähig machen in Berlin. Habe ich gefragt, ja, bis wann soll das passieren? Hat sie gesagt, naja, bis zur nächsten Wahl 2026. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Habe ich sie auch darauf angesprochen. Hat sie gesagt, naja, wenn alle anderen Parteien eine Volksfront gegen uns bilden, dann werde in Berlin halt früher oder später auch das passieren, was in Sachsen-Anhalt passieren würde. Sozusagen, dann müssen wir es halt alleine machen. Und da werde man jetzt mit Sachsen-Anhalt mal anfangen. Also da ist echt viel Selbstbewusstsein da.
Selbstbewusstsein ja, aber die nötige Option dann in Berlin eben noch nicht. Sebastian, du hast die Linke häufig im Blick. Da hat man ja vor einer Weile noch gefragt, Elif, wer? Hat die sich inzwischen einen Namen gemacht? Wie läuft das?
Also wenn man die Umfragen sich anschaut, dann ist sie immer noch relativ unbekannt. Den allermeisten sagt ihr Name Elif jetzt noch
Ehrhalb,
nichts.
Um es mal vollständig
genau,
zu sagen.
Allerdings hängt sie ja natürlich jetzt schon mit Bild und Name und den einzelnen Punkten aus dem Wahlprogramm der Linken schon jetzt seit ein paar Wochen in der Stadt als Plakat. Wahrscheinlich wird das dann beim nächsten Berlin-Trend auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber was vor allem eben bemerkenswert ist, ist mit wie viel Selbstbewusstsein die Linke jetzt in diese Wahl geht, wie sie wirklich sich eisern an ihr eines Thema, nämlich Mieten, Wohnungspolitik, Bezahlbarkeit der Stadt, wirklich klammert. Und dieses Selbstbewusstsein, was sie da jetzt entwickeln, das schlägt sich jetzt inzwischen auch nieder in, ich sag mal, Ansagen wie von Ines Schwertner, der Parteichefin, die übrigens ja
Bundesparteichefin.
Auch Bundesparteichefin, die aber aus Berlin halt auch ihr Mandat für den Bundestag bekommen hat, die dann so Ansagen macht, wie wir würden überhaupt nur in Koalitionsverhandlungen mit Parteien gehen, die mit uns gemeinsam die Wohnungskonzerne enteignen wollen. Das stehe ja gar nicht zur Debatte. Und das ist sehr früh, fand ich, so eine Ansage. Das war interessant und Elif Ehrhalb ist dann ein Stück weit auch da mitgegangen und hat gesagt, ja, genau so werden wir das machen. Wenn hier eine Linke regiert, dann wird hier enteignet. Und man merkt, dass dann da auch eine entsprechende politische Gegenwelle entsteht aus der Wirtschaft, auch von anderen Parteien. Das heißt, die Linke kriegt jetzt auch richtig Gegenwind im Wahlkampf.
Pro aber auch. Es gibt ja einen richtigen Fanclub, muss man sagen, nur genau. Für diese Partei.
Ja, sie haben auf jeden Fall viel Zulauf. Sie sind inzwischen, glaube ich, die mitgliederstärkste Partei in Berlin, haben wahnsinnigen Zulauf bekommen. Die Frage ist halt, kriegen sie das erstens auf die Straße, zweitens münzen sie das auch um in Wählerstimmen und drittens können sie die ganzen Zweifel, die da jetzt auch aufkommen,
Stichwort Antisemitismus, auch solche Sachen. Ne?
Unter anderem. Diskussion läuft noch, genau. Wobei, da muss man sagen, das ist eine komplexe Diskussion, die, glaube ich, zum Teil auch inhaltlich nicht wahnsinnig differenziert verläuft und auch nicht wirklich gut geführt wird. Aber das ist ein Problem, das der Linken auf jeden Fall anhängt. Gerade auch nach dem Anschlag.
Aber genau das macht sich ja eben, du hast davon auch gesprochen, die Wirtschaft warnt jetzt schon unisono vor der Linken, vor einer linken Regierung in Berlin. Und das macht sich ja auch die CDU zunutze. Die schlägt ja auch genau in diese Kerbe und sagt, huhu, wenn ihr das nicht wollt, dann wählt uns. Sabine, du hast Stefan Evers, diesen Hoppla-Hopp, will gar nicht so recht, aber macht jetzt doch Kandidaten ja im Blick gehabt. Hat er den Schock überwunden, dass er jetzt muss?
Naja, ich glaube, den Schock hat er schon überwunden, aber mein Eindruck ist, dass er das Ganze doch relativ anstrengend findet. Ich meine, er ist Doppelsenator, Finanzen, dann hat er noch Kultur übernommen, nachdem die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson wegen der Fördergeldaffäre zurücktrat. Dann ist er jetzt Spitzenkandidat und CDU-Landeschef. Wenn man den so beobachtet, würde ich sagen, das ist jetzt nicht der typische Menschenfänger, das ist schon eher ein Kopfmensch, aber viele CDUler, die sind so unglaublich happy, dass Evers das jetzt macht und dass Kai Wegner weg ist, weil bei Kai Wegner halt alle nur noch über dessen Verfehlungen rund um den Stromausfall und andere Dinge reden wollten und nicht mehr über Inhalte. Und was Evers, glaube ich, ganz geschickt macht, sozusagen sein erster Wahlkampfslogan, den er rausgehauen hat, war ja, ich bin konservativ und das ist auch gut so. Kleine Anlehnung an den altbekannten Klaus-Wowereit-Spruch, ich bin schwul und das ist auch gut so, trifft auf Evers ja auch zu, der erste Teil mit dem Schwulsein, aber darum geht es ihm gar nicht. Also er wollte das Konservative rausstellen. Und da habe ich, als ich Mittwochabend bei einem Wahlkampfauftritt oder bei einer kleinen Straßengeschichte war in Bohnsdorf, ganz tief im Südosten, da waren die Leute total happy. Die haben gesagt, ich bin konservativ. Das sagt in der CDU eigentlich schon seit langem keiner mehr so offensiv. Und Evers macht es halt, wobei das jetzt nicht stockkonservativ heißen soll, sondern irgendwie
Berlin-konservativ.
So modern konservativ, genau. Sozusagen dieses bunte, vielfältige Berlin, aber dann trotzdem mit Regeln, mit Respekt und so weiter. Also das ist ja seine Botschaft und klar auch so Sachen wie innere Sicherheit. Und dann wird er teilweise schon auch mal ein bisschen deutlich, jetzt nach dem CSD-Anschlag, wo er Linke und Grüne dann auch angezählt hat, als die gesagt haben, also wir müssen nochmal an die Polizeireform ran und so. Also der ist einer, der meistens eher ruhig ist. Bei diesem Wahlkampftermin Mittwochabend hat auch ein Mann gesagt, ja, der muss noch lauter werden und so weiter. Aber der weiß, glaube ich, schon auch.
Ein Brecher ist er nicht, der.
Nee, ist kein Brecher. Also gibt auch ein anderes Plakat. Das heißt, einer muss vernünftig sein. Aber der weiß schon auch, wann er dann sozusagen zubeißt.
Ich habe übrigens gelesen, dass am Willy-Brandt-Haus die SPD jetzt wiederum ein Plakat aufgehängt hat. Ja. Berlin ist nicht konservativ. Und das ist gut, auch gut so.
Genau. Ja, das mit Steffen Krach und Klaus Wowereit zusammen auf einem Plakat.
Und also, bei Steffen Krach, mit dem habe ich diese Woche den habe ich ein bisschen begleitet auf dem Wahlkampf und er hat sich wirklich, der SPD-Herausforderer, der ja extra importiert worden ist aus Niedersachsen für diese Wahl von der SPD, obwohl er hier auch schon mal Staatssekretär für Wissenschaft war, aber das ist jetzt auch ein bisschen her. Also insofern, dieser Steffen Krach, der Döner schnippelt, Fußball spielt, Popcorn verteilt, spielt auch ein bisschen damit, dass er angeblich so auf Wahlplakaten so eine gewisse Tom Cruise-Ähnlichkeit aufweist.
Ja, wie viel Retusche ist dabei?
Gut, aber er sagt, er wird da wirklich von vielen Leuten drauf angesprochen. Aber natürlich auch dann gleich wieder, liegt ja nahe, ist das eine Mission Impossible für ihn, hier die SPD nochmal hinzukriegen, hochzubringen. Wie seht ihr das?
Ich würde sagen, es ist keine Retusche. Der Mann sieht wirklich unfassbar fit aus für jemanden, der wirklich im Wahlkampf steht und wahrscheinlich ist gerade die ungesündeste Zeit seines Lebens.
Der hat gerade einen Hexenschuss beim Fußballspielen, habe ich gehört, bekommen. Aber gut,
lassen wir das. Da kann ich jetzt wieder, wir sind ungefähr gleich alt, ihm nur sagen, Mensch, Steffen, in dem Alter. Aber gut, der bemüht sich wirklich, also er ist omnipräsent, er ist höchst engagiert, aber er hat tatsächlich einfach das Problem, dass sich in den Umfragen nichts davon niederschlägt. Und ich glaube ja tatsächlich, dass Steffen Krach insgeheim ein bisschen traurig ist, dass er den Kai Wegner nicht mehr hat als Gegenspieler, an dem man sich hat abarbeiten können, dass es ihm Herr Evers deutlich schwerer macht, da Angriffsfläche zu finden, weil die sind ungefähr gleich alt, vom Typ her sehr ähnlich, gut wortgewandt, modern, aber jetzt auch nicht, ich sag mal, zu abgehoben. Da steht dann einer auf CDU-Seite, der dem Steffen Krach, glaube ich, sehr viel mehr was von seinem Image als Erneuerer oder vernünftiger, pragmatischer Erneuerer abnehmen kann, als es der Kai Wegner hätte tun können.
Ich finde, Steffen Krach hat aber auch echt
die schwierigste Aufgabe in diesem Wahlkampf von den wichtigsten Spitzenleuten. Das muss man, glaube ich, mal sagen. Die SPD regiert in Berlin seit 37 Jahren. Das heißt, die ist für alles verantwortlich, was in dieser Stadt nicht gut läuft. Und Steffen Krach muss halt jetzt irgendwie den Spagat schaffen zwischen: Ich bin aber neu und frisch und mache das ganz anders, aber nicht komplett sozusagen die ganzen letzten 37 Jahre nur im schlechten Licht erscheinen lassen. Ich finde, er schafft es nicht immer so richtig super gut, aber es ist auch eine hammerschwierige Aufgabe.
Mhm. Und was mich bis heute immer wieder verwirrt, ist, der eine ist Stefan, der andere ist Steffen und ich verwechsel das manchmal. Deswegen muss ich da mal sehr genau aufpassen. Ich bin übrigens einer von denen, die glauben, dass Stefan Evers nicht zum Jagen getragen werden musste, sondern ich glaube, der hatte viel mehr Lust drauf, als ihm jetzt nachgedichtet wird.
Zumindest war er nicht illoyal und hat sich vorgedrängelt.
Das stimmt.
Das muss man sagen. Niemals. Das ist ein ganz pflichtbewusster Parteisoldat.
Da lacht der Sebastian. Kein Stefan, ein Sebastian haben wir hier bei uns. Aber vielleicht hat die SPD ja auch das Glück, genau wie die Grünen, wenn sie auch eben nicht an Platz 1 durchgehen. Beide brauchen sie, beide Richtungen, die koalitionsfähig sind. Die Linken bräuchten sie für eine linke Mehrheit hier, genauso wie die CDU ja wahrscheinlich auch zwei Partner bräuchte. Ist das das, warum auch wir im Moment von den Grünen gar nicht so irre viel hören? Ich meine, Werner Graf, da würden auch die meisten sagen, wir wissen immer noch nicht, wer das so richtig ist.
Ja, der hat das größte Bekanntheitsproblem. Da muss er, glaube ich, auch wirklich dran arbeiten. Vor allem, wenn man weiß, der ist nicht wie Elif Erhard. Er ist seit kurzem hier in der Politik. Der ist seit 10 Jahren entweder Parteichef oder Fraktionschef. Das ist sicherlich ein Problem. Ich glaube, die Grünen sind natürlich in der Situation, es wurde extrem viel auf die CDU geguckt, weil da einfach so viel Aufruhr war. Es wird extrem viel auf die Linken geguckt, weil die halt eine neue, spannende Frontfrau haben und so weiter. Die Grünen gehen da so ein bisschen unter. Es ist aber schon auch, also das hat uns Werner Graf im Wahlkampf auch deutlich gesagt, ein bisschen so eine bewusste Strategie, jetzt nicht so super laut zu sein. Wenn man mal auf die letzten Wahlkämpfe guckt, da haben die ja auch gemerkt, wenn sie so super irgendwie provokant waren in ihren Forderungen, in ihren Aktionen, dann hat das nicht so gut funktioniert. Also Stichwort, was haben sie mit der Friedrichstraße noch kurz gemacht vor der Wahl? Die Ansage, wir wollen jeden zweiten Parkplatz in Berlin streichen und so weiter. Also Werner Graf macht jetzt, glaube ich, sehr bewusst auf, ich bin der Moderierer und ich bin derjenige, der sozusagen alle zusammenführen könnte. Die mögen jetzt hier so schreien, aber schaut doch mal, ich bin hier und ich kann es schaffen, dass wir dann auch eine anständige Koalition hinkriegen.
Aber ob das reicht? Ich meine, auf der anderen Seite haben die Grünen gerade, wenn man diese Hitze der letzten Wochen und Monate sieht, das ist nun, finde ich, weiterhin ja gar kein grünes Thema, Klimaschutz. Das sollte ein allgemeines sein, aber zumindest hätten die Grünen vielleicht sich das noch mehr auf die Fahnen schreiben und damit vielleicht ein paar mehr Punkte machen können, ist ja irgendwie bisher. Nein, wir haben keine neue Umfrage jetzt, aber nicht passiert.
Genau, aber beim letzten Berlin-Trend, die Grünen standen nicht so schlecht. Und mir hat jetzt ein Spitzenkandidat bzw. Spitzenkandidatin gesagt, das Falscheste, was die Grünen gerade machen können, ist zu viel Wahlkampf. Weil die profitieren jetzt davon, dass sich die anderen ziemlich streiten. Alles konzentriert sich, also die CDU und SPD arbeiten sich an der Linken ab. Die Linken arbeitet sich vor allem an der CDU ab. Die zoffen sich, es sind sehr klare Linien zu erkennen und die Grünen stehen tatsächlich irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ihr wichtigstes Thema Klimaschutz ist im Augenblick kein Thema, heißt für die Grünen aber auch, es wird weniger über die Grünen gesprochen und das war zuletzt geschimpft, ja für sie eher geschimpft, muss man ja sagen, wenn es um Radwege, Umweltschutz und so weiter ging, da hieß es immer, die Grünen sind an allem schuld und deswegen haben wir hier diese ganzen Probleme. Diese Wut kriegen sie diesmal nicht ab und damit sind sie tatsächlich so in dieser moderierenden Rolle, Werner Graf, der Erwachsene im Raum, der sagt, Leute, jetzt vertragt euch doch mal wieder. Übrigens lustig, in der letzten rot-grün-roten Koalition haben die Linken diese Rolle gespielt.
Aber das ist für mich tatsächlich auch eins der großen Rätsel in diesem Wahlkampf, dass wir wirklich nicht mehr über das Thema Klimaschutzhitze reden. Nach diesen Hitzetagen, die wir haben. Aber offensichtlich beschäftigen dann andere Themen wie Mieten, Wohnen und so weiter die Leute einfach doch noch viel mehr oder sich über Poller aufregen und so.
Damit auf ins Getümmel jetzt nochmal für die letzten 4 Wochen. Habt ihr selber, ich meine, wir arbeiten riesig viel in unserer Redaktion. Wie geht's euch damit?
Ich bin eigentlich ganz froh, wenn es dann bald vorbei ist.
Aber Sebastian, es ist dann ja nicht vorbei am 20. September. Genau. Dann fängt es ja erst wieder an.
Koalitionsgespräche, Sondierungen. Okay. Also ganz herzlichen Dank für diesen Stand jetzt. Hackerangriff, Wahlkampf. Wow, ist das alles spannend. Sommerpause hatten wir 0. Danke herzlich, Sabine und Sebastian.
Gerne.
Sehr gerne.
So, jetzt atmen wir hier erstmal durch. Der Hackerangriff wird uns ganz sicher weiter beschäftigen. Der Wahlkampf sowieso. Und wenn Sie noch nicht genug haben von der Region, dann wäre dieser Podcast wunderbar zum Weiterhören. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt alles, was sonst noch los ist in der Region. Überall da, wo es Podcasts gibt, gern in der ARD Sounds App. Und da können Sie auch uns hören, die Spreepolitik gern auch abonnieren. Danke fürs Zuhören, sagt Angela Ulrich.